Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Warum alt werden keinen guten Ruf hat und warum wir uns selbst damit schaden und wie du wissenschaftlich belegt Jahre und Glück gewinnen kannst. Und das könnte auch für die HR-Abteilungen interessant sein, denn glaube ich, können wir manches erkennen. Also ich selbst dachte mit 17, auch mit 35 hört der Spaß im Leben auf. Dann werde ich verheiratet sein, dann werde ich einen Job haben und dann wird sich nie mehr was ändern. Und das wird sowas von langweilig sein. Das war mir mit 17 klar. Das heißt, ich kann heute junge Leute sehr, sehr gut verstehen, dass die auch so denken. Also dann wurde ich selber 35, dann habe ich gedacht, nee, ist ja gar nicht so schlimm. Wird wohl noch kommen, mit 45 dann vielleicht. Und so habe ich das dann ein paar Mal weitergeschoben, bis ich dann irgendwann dachte, sag mal, was machst du hier eigentlich? Wie bescheuert ist das denn? Da kommt gar nichts, also von dem, was ich befürchtet habe. Und aus ganz anderem Grund hat sich die Hirnforschung damit befasst, weil sie nämlich wissen wollte, wieso junge Leute so wenig in ihre Altersversorgung einzahlen. Das war der Grund für diese Forschung. Und man stellte fest, man kann sich in jungen Jahren sich selber gar nicht als alter Mensch vorstellen. Man denkt dann an eine andere Person. Also man bist da Hirnregion, also frag mich nicht, kann das nicht gut erklären. Also dann ist erkennbar, dass diese Person, die man sich da jetzt mit 60, 70, 80, wie auch immer vorstellen sollte, die Region im Gehirn aktiviert, als würden wir uns eine fremde Person vorstellen. Bei unserem eigenen Bild ist da nichts. Da erscheint nichts. Also sich selber mit 60 toll in einem Team vorzustellen, wo man da die Welt verändert, ist nicht möglich. Und insofern müsste man da mal schauen, wie sehr überfordert man 30, 35-Jährige, die in HR-Abteilungen sitzen, wenn sie dem älteren Mitarbeiter gerecht werden sollen. Also ich schmeiß mal ein anderes persönliches Beispiel rein. Ich war früher mal in einer Musikorganisation, die Konzerte zu Menschen brachte, die selber nicht in Konzerte gehen können. Das heißt, Musikstudenten gaben dort Konzerte. Ich versuchte ihnen klarzumachen, was sie da erwartet. Erstmal habe ich behauptet, da sitzt kein alter Mensch, da sitzt das ganze Leben. Die haben früher vielleicht auch mal euer Instrument gespielt und so etwas. Aber was viel wichtiger ist, da im Altersheim sitzen die Menschen, die euer Handy erfunden haben, mit dem ihr nur rumspielen könnt. Die haben das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet. Und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Und dann muss ich gar nicht weiterreden, denn dann wird erstmal gerechnet im Kopf nach dem Motto, das kann noch gar nicht sein. Doch diese Generation hat auch die Welt verändert, hat Riesensprünge gemacht. Und also was da alles passiert ist in der Zeit, das ist nicht nur heute, dass da die tollsten Sachen passieren, in Erfindung, in so etwas, sondern das war damals auch. Es geht heute schneller und sowas alles. Aber ich möchte gerne, dass man mal begreift, wie die Alten als junge Menschen waren. So, und dann aber auch noch mal ein ganz anderes Bewusstsein, das, glaube ich, auch uns Alte betrifft. Wir klappen ja das Buch auch gerne zu, wenn wir einen Rollator brauchen. Dann denken wir so, jetzt muss ich nichts Neues mehr anfangen, jetzt bin ich alt und jetzt macht das Ganze keinen Sinn mehr. Und in unseren Köpfen geht der Treppenlift direkt in den Sarg. Das Ende. Nee, der Treppenlift ist wie ein Ferrari, der fährt von A nach B und der Treppenlift fährt von oben nach unten. Sonst nichts. Und wenn wir damit das Tablett mit den Sektgläsern nach oben fahren lassen, weil wir das nicht mehr so gut die Treppe hochkriegen. Also was ist in unseren Köpfen los? Und dann Ja, springe ich, nee, da möchte ich gern noch ergänzen. Kein junger Mensch hat je gejammert, oh, wie schade, jetzt kann ich die Wäsche nicht mehr mit der Hand waschen, das wird mir zu mühsam. Ich brauche eine Waschmaschine. Wir haben immer Helfer gebraucht. Und plötzlich ab irgendeinem Alter, wenn wir da Unterstützung brauchen, also Brille ist ja heute kein Makel mehr, aber Hörgerät oder Rollator oder was weiß ich, dann haben wir das Gefühl, als hätte man uns auch die Hälfte des Gehirns schon irgendwie beiseite geschoben. Als wären wir nur noch irgendwie die Hälfte wert oder sowas. Nein, es hat mit unserem Wert nichts zu tun. Wir bleiben diese Person, diese Persönlichkeit, auch wenn hier, was weiß ich, die Hüfte eiert oder das Knie klemmt. Es hat damit nichts zu tun. Und ich glaube, an einer Stelle ist uns das auch sehr gut gelungen. Also ich fordere oft auf und sage, stellt euch mal einen 90-jährigen Mann vor. Und dann frage ich, sieht der aus wie Helmut Schmidt? Der war auch, als er im Rollstuhl saß, ein weltweit anerkannter Politiker, dessen Meinung immer noch gefragt war und immer noch zählte. Also, was haben wir für Bilder im Kopf? Und da muss ich sagen, ich verlinke das auch gerne hier nochmal, die Studie, eine weltweite Studie, ich weiß nicht, über wie viele Jahre die lief, also geleitet von Professor Verena Klusmann. Also man kann es auch nachlesen, wenn man nur Altersbilder googelt, landet man auf der Seite der Uni Konstanz. Was machen Altersbilder im Kopf mit uns? Menschen mit einem positiven Altersbild leben 7,6 Jahre länger, sind gesünder und haben mehr Spaß im Leben. Und es liegt an uns, was wir für Altersbilder haben. Wo kramen wir? Wo kommen die her? Sind die wirklich aus deinem persönlichen Erfahrungsraum, aus dem, was du erlebt hast mit deinen Großeltern, Eltern später oder irgendwie auch immer? Oder ist es das, was Medien uns zeigen? Leider Gottes hat die KI, wenn man sie um Bilder von 70-Jährigen bittet, also auch immer noch da erschreckende Ergebnisse. Also da hat sich das natürlich auch weitergegeben, wird ja von Menschen gemacht. Also das sind keine flotten Alten, sondern das sind noch die Klassiker von vor 50 Jahren oder so, wo ein Altersbild anders war, ganz ohne Frage. Aber heute hat sich das geändert. So, jetzt möchte ich aber auch gerne mal zu einem Thema kommen. Was bedeutet es, Lebenserfahrung zu haben? Genau, also und zwar gar nicht alleine auf das Alter bezogen. Auch ein 30-Jähriger kann sich auf die Schulter klopfen, was er vom Leben schon so viel besser verstanden hat als zu der Zeit, als er 20 war. Ich meine damit nicht den Führerschein machen oder so, ihr wisst, was ich meine, sondern Lebenserfahrung, dieses Know-how. Ich vergleiche das gerne mit einem Fußballspieler. Also wann geht der denn vom Platz und sagt, Schakka, ich hab's gerissen? Das ist doch nicht, wenn der Gegner zur Seite springt und der Torwart sagt, hier komm, hast das Tor, baller rein, sondern wenn der sich durchgekämpft hat. Und das haben wir in unserem Leben genauso gemacht. Das heißt, wir können uns hinstellen und sagen, Tschakka, Tschakka, wir sind bis hierhin gekommen. Also da mal zu schauen. Und wo ich ja auch ganz nervös werde, nenne ich das mal jetzt vorsichtig ausgedrückt, wenn mir 40, 50-Jährige, 60-Jährige sagen wollen, das lohnt sich nicht mehr. Von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Spruch schon gesagt habe, denn damit bin ich tatsächlich rausgegangen und ich bin heilfroh, dass das vor mir keiner ausgerechnet hatte, dass man mit so einer simplen Rechnungsart da tatsächlich eine neue Schneise in die Landschaft sozusagen bricht, wo man ein anderes Bewusstsein kommt. Alter ist ein Start-up-Unternehmen. Alter ist etwas, wo wir mit unserer Erfahrung punkten können. Ja, ich gehe jetzt auch mal auf den Arbeitsmarkt ein und was die Wirtschaft sagt und die jungen Leute wären schneller oder so etwas. Da würde ich mal sagen, Vorsicht. Also erstmal diesen lapidaren Satz, aber die Alten kennen Abkürzungen, kennt ihr sicherlich auch. Aber Wer lernt dann ein Musikinstrument schneller? Der, der schon ein Instrument beherrscht, oder der, der die Theorie auswendig kann? Oder wer lernt eine Fremdsprache schneller? Der, der schon eine kann, oder der, der das theoretische Wissen hat, wie man sowas alles lernen kann? Da sind wir uns einig. Das sind die, und das ist ja auch bewiesen und erwiesen, da erzähle ich ja hier nicht von einem Zaubertrank, dass das der Fall ist. Wieso kriegen wir das Entschuldigung, in der Wirtschaft nicht übertragen? Das kann ich euch nicht begründen, das weiß ich nicht. Aber was passiert mit Menschen, die in der Vergangenheit oder leider, wie ich ja immer noch mitkriege, auch zurzeit noch, trotz des Fachkräftemangels, aufs Abstellgleis geschoben werden? Wo man sagt, na, wir haben da so ein tolles Programm und dann, also Fortbildung müssen Sie jetzt da gar nicht mehr machen. Das lohnt ja nicht mehr, denn wir haben da ja bald so ein schönes Programm, wo wir Sie dann in, was weiß ich, wie das alles heute heißt, Frührente schicken können und so etwas. Was macht das mit den Menschen? Ich sag jetzt mal ein bisschen provokant, die das mit sich machen lassen. Also gehören ja vielleicht auch zwei dazu, aber ich weiß, bei Bewerbung und so weiter kriegt man diese Chance ja gar nicht. Aber wenn man noch im Unternehmen ist und sowas beginnt, dass man sagt, nö, ich nicht. Welche Fortbildung brauche ich? Was genau meinen Sie fehlt hier? Dann wird ja auch oft diskutiert, dass die zu teuer sind und so etwas alles. Also da kann man vielleicht auch über alternative Programme nachdenken, wie man da etwas anders regeln kann oder so, keine Ahnung. Aber das erstmal als Tatsachen zu begreifen und sich auch mal als junger Mensch zu fragen, also in einem Motorradgeschäft, ich will mir jetzt ein Motorrad kaufen, gibt es einmal einen, sag ich mal, 30-jährigen fitten Verkäufer und einen 60-jährigen, der selber Motorrad fährt und ja, immer noch on fire ist, sage ich mal, der noch nicht von dem Unternehmen, ich muss das jetzt so ein bisschen pieksig sagen, zerrieben wurde. Der noch das Feuer in sich hat, der immer noch gerne fährt und sich für jede technische Erneuerung interessiert, weil das einfach sein Ding ist. So, diese zwei Verkäufer stehen jetzt im Laden. Ich komme als, ich will mein erstes Motorrad kaufen. Ich habe noch nicht so viel Ahnung. Ich habe mich natürlich schlau gemacht und sowas alles. Wo bleibe ich vermutlich hängen? Ich denke, bei den Geschichten, die der Alte erzählen kann, was alles mit einem passiert, wenn man die Route 66 fährt, wenn man jenes macht. Er hat einen Erfahrungsschatz und kann eine ganze Welt aufblättern für den Käufer. Also der junge Mensch wird auch ganz toll informiert sein und die neuesten technischen Errungenschaften haben. Aber ihm fehlen die Lebensgeschichten. Oder als Mitarbeiter sind die Alten ein stabilisierender Faktor in meinen Augen. Die wissen, es gab schon viele Krisen, wir haben sie überstanden, der schon mit so viel schwierigen Kunden hat umgehen müssen und eine Lösung gefunden dafür, dass der ganz anders Lösungen finden kann als ein junger Mensch, der die Theorie hat. Ich möchte jetzt hier junge Menschen mit ihrem tollen Know-how von den Universitäten und so weiter gar nicht schlecht machen. Ich möchte nur zeigen, dass die Alten genauso etwas in die Waage werfen können, was für das Unternehmen ganz wichtig ist. Um Gottes Willen, ich kann mir auch kein Unternehmen, ja doch, gibt es ja sehr erfolgreiche Unternehmen, die jetzt nur Menschen ab, was weiß ich, 50 einstellen oder sowas, aber sondern ich finde die Mischung einfach enorm wichtig, sondern ich verstehe meinen Job da, mal klar zu machen, was ist denn Alter? Alter ist unglaublich spannend. Ist, also wenn man bis dahin gut in der Firma vorangekommen ist, dann bedeutet das auch Loyalität dem Unternehmen gegenüber. Und Sie sind nicht in der Situation, wo Sie sagen, naja, also ich muss hier jetzt nochmal, okay, 3 bis 5 Jahre, sieht im Lebenslauf gut aus und dann muss gewechselt werden, denn sonst kann ich hier keine Sprünge machen. Und so etwas, das ist bei den Alten nicht. Also, was kostet es ein Unternehmen, einen neuen Mitarbeiter einzuarbeiten und so etwas alles? Also, die Zahlen sind ja bekannt. Also, das mal gegeneinander aufzuwerten. So, und jetzt komme ich nochmal zurück. Kann das ein 35-Jähriger, also ich meine wirklich in die HR-Abteilungen, gehört auch die richtige Mischung. Da müssen auch Alte rein. Und die das ganz anders erkennen können, die Werte ganz anders sehen können, die ganz anders die Kostbarkeiten eines jeden Menschen einkaufen fürs Unternehmen letztendlich. Denn es ist doch erwiesen, dass das gibt Zahlen darüber, was es ausmacht, ich wollte sagen gemischte Truppe, das ist vielleicht zu salopp ausgedrückt, aber da am Start zu haben. Also da mal drüber nachzudenken und sich auch selber der eigenen Stärken bewusst zu sein, das ist ja auch, also da ist ja auch vieles im Argen, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ne, wo ich gesagt habe, also sobald man Rollator hat, glaubt man, hat man irgendwas an Wert verloren oder so etwas. Nein. Sich diese Studie mal anzuschauen mit den Altersbildern. Das sind Fotos von, was weiß ich, alten Händen und so etwas. Und dann immer die Frage, was verbinde ich damit oder so. Also man kann da selber auch noch mal einiges durchlaufen, was wir für Klischees im Kopf haben, die da keinen Platz haben. Und ich glaube, das macht schon was mit uns, wenn wir da mal andere Studien auch sehen. Übrigens, Holland hat ja diese Freiwilligkeit der Altersversorgung gar nicht und die kennen aber auch keine Altersarmut, das nur mal nebenbei reingeschmissen. Da gibt noch andere Kriterien, die das, wie die das anders machen, aber das ist zumindest auch eins. Was ich, also eine Studie von Ellen Langer geschrieben, die ist ja, weiß ich gar nicht, schon in den 1970er Jahren, glaube ich, sind die entstanden. Die hat mich sehr erschüttert. Da sind, wie heißt denn bei uns das Buch? Clockwise heißt es auf Englisch. Aber wenn man Ellen Langer, so schreibt sie sich bei, im Internet googelt, da findet man ihre Bücher. Eine amerikanische Forscherin. Was sich verändert mit so kleinen Sachen und zwar gesundheitlich messbar. Wenn im Altersheim die Menschen selber zum Beispiel ihre Blumen gießen dürfen oder überhaupt entscheiden dürfen, wollen sie Blumen oder nicht und die nicht vom Personal gepflegt werden, sondern selber, ist das messbar in irgendwelchen gesundheitlichen, ärztlichen, medizinischen Parametern, die man dann da zur Verfügung hat. Oder wenn Sie selber entscheiden können, ob Sie heute Ihren Kaffee in der Cafeteria oder draußen auf der Terrasse trinken wollen, verändert schon was. So, und dann ist, glaube ich, sie bekannt geworden und richtig legendär, ja, mit einer Studie, wo sie Menschen über 80 aus dem Altersheim geholt hat und in ein Hotel gepackt hat, welches eingerichtet war, wie, ich weiß jetzt gar nicht, also 50er Jahre, glaube ich, hieß das dann damals, also 20 Jahre zurück. Und Auflage dort von den Heimbewohnern war, die ja jetzt dort Hotelbewohner wurden, sie durften sich nur über Sachen aus der Zeit unterhalten, sie durften also sie sollten sich bewegen, als wäre es noch so in dieser Zeit. Die waren gar nicht so sehr lange da. Ich habe das jetzt gerade nicht mehr so vor Augen. Ein paar Wochen, 2 Wochen vielleicht oder etwas länger. Und diese Fortschritte, die diese Menschen gemacht haben, also wirklich von Sehen über Hören, über Laufen, über Blutwerte, über ich weiß nicht was. Also wie unser Umfeld uns beeinflusst, ist ja noch simpel ausgedrückt, manipuliert, könnte man auch sagen. Also da mal reinzuschauen und sich damit zu befassen, mit welchem Altersbild will ich durch die Gegend gehen? Was bedeutet es für mich, wenn ich mal alt bin? Und da muss ich auch noch eine andere Studie herbeiziehen. Die Hirnforschung kann ja heute etwas messen, was wir schon lange wissen. Egal, was du denkst, du wirst recht behalten, hieß das ja schon, weiß ich, vor 50 Jahren oder so. Dann kam diese Self-Fulfilling Prophecy und heute weiß die Hirnforschung, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Ich wiederhole den Satz nochmal. Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Es zeigt uns die Bilder, die zu unserem Denken gehören und passen. Und das kennen wir aus dem Alltag, wenn wir uns schon mal für eine Automarke oder Hunderasse entschieden haben oder schon mal schwanger waren, wissen wir, ab dann sehen wir alle Kugelbäuche auf der Straße und sehen, dass diese Automarke und die Hunderasse auch schon viel öfter vertreten ist. So, und jetzt kommt die kleine Schweinerei. Alles war vorher auch schon da. Wir haben es nicht gesehen. Unser Gehirn hat es ausgeblendet. So, und das bedeutet auf jedem Gebiet, aber eben auch auf dem Gebiet Alter. Wenn ich denke, Alter ist bescheuert, dann sehe ich meine Chancen nicht. Dann zeigt mein Gehirn mir all das, was zu diesem Bild passt. Also welche Verantwortung haben wir selber in der Hand? Was bestimmt unser Altersbild oder wie wir im Alter sein werden? Diese Altersstudie, wir altern so, wie es dem Bild in unserem Kopf entspricht. So, und jetzt bist du dran. Was für ein Altersbild hast du? Was kannst du daran mal verändern? Wo kannst du neugierig sein, wenn du sagst, okay, ich lebe hier in oder arbeite in einer Einrichtung, da ist es jetzt wirklich schwierig, mir ein positives Altersbild zu machen. Dann vielleicht zu sagen, ich bin mal gespannt, ob das stimmt, was Greta da sagt. Dass da eine Neugier ist, dass dein Gehirn weiß, du willst auch positive Bilder sehen. Also daher ist diese andere Studie, was die Hirnforschung heute messen kann, auch extrem wichtig. Wir können so viel selber machen und lasst es euch nicht ausreden, Alter ist eine unglaublich spannende Zeit. Ja, ich weiß, Alter wird oft mit Krankheit in Verbindung gebracht. Da sage ich sehr schnell, auch in jungen Jahren ist Alter, auch in jungen Jahren ist Krankheit ganz schlimm. Also das ist nicht nur im Alter so, sondern auch da Wege zu finden, damit umzugehen. Und ich muss sagen, ich habe von schwerkranken Menschen sehr viel gelernt, die sagen, ich weiß erst heute, was in meinem Leben zählt. Und es ist durchaus nicht so, dass diese kranken Menschen alle todunglücklich sind. Damit würden wir ihnen sehr Unrecht tun, sondern sie haben auf ganz feine Art für sich das Leben lebenswert gestaltet, gedacht. Schaut da mal hin, was da auch für Schönheit drin ist. Es ist ganz schwer. Krankheit ist ganz schwer. Ich will das nicht kleinreden. Aber ich möchte auch, dass wir dafür Ehrfurcht haben, was der Mensch da durchmacht und was er da für Kostbarkeiten für sich oftmals rauszieht. Das andere ist das Geldthema. Ich finde es hanebüchen, in einem Land zu leben, wo es Altersarmut gibt. Ich habe ja vorhin schon Holland erlebt, wie auch andere europäische Länder, die das gar nicht haben. Aber ich möchte auch da sagen, dass Geld haben kein Garant ist für glücklich sein. Wenn man hier über den Hamburger Jungfernstieg geht, dann denkt man, die Leute haben das Leid der Welt auf den Schultern. Wenn man in südlichen sogenannten ärmeren Ländern lebt oder da im Urlaub ist, dann ist man erstaunt, was da für eine Fröhlichkeit auf der Straße ist. Wir können so viel voneinander lernen. Oder ich denke da an eine spezielle Frau, die finanziell wirklich überhaupt nicht gut gestellt ist, die aber eine Verbundenheit mit den anderen Mitbewohnern in einem Mehrfamilienhaus hat. Sie nimmt die Pakete an für die Berufstätigen, sie geht mit dem Hund der Nachbarin, wenn die krank ist, sie kauft dafür ein und die strahlt eine Fröhlichkeit aus. Ich habe so viel Hochachtung davor und trotzdem wünsche ich mir, dass jeder sein Auskommen hat hier in unserem Land, also auf der ganzen Welt natürlich, aber um das auch nochmal so zu erwähnen. Ich glaube, Leben heißt, sich immer wieder darauf einstellen, was ist, und daraus das Beste zu machen. Und da bietet das Alter auch ganz viele Chancen. Ich finde jede Lebensphase kostbar. Die Zeit der jungen Familien und sowas alles. Alles ist kostbar. Alter, aber auch. In diesem Sinne, alles Liebe. Tschüss.